Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
America is with you. I made a promise to you. And I fulfilled that promise.
Amerika ist an eurer Seite. Ich habe euch ein Versprechen gegeben und das halte ich. Der Rest hängt von euch ab. Wir werden da sein und helfen. Dieses Versprechen hat US-Präsident Trump vor einer Stunde auf seiner Plattform True Social den Iranerinnen und Iranern gegeben. Und damit herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Und Trump hat auch heute erstmals darüber gesprochen, wie lange diese Militäroperation gegen Iran dauern könnte, nämlich etwa 4 Wochen. Die Frage bleibt aber, führen die Angriffe von USA und Israel überhaupt zu einem Ende des Mullah-Regimes? Die Führung dieses Regimes ist tot, uns erreichen Bilder von jubelnden, aber auch trauernden Menschen. Darauf schauen wir mit unseren Korrespondenten und beginnen in Iran. Bernd Niebrücke fasst den Tag dort zusammen.
Überall im Iran finden heute organisierte Trauerveranstaltungen statt, live übertragen im Staatsfernsehen. Der Tod des obersten Führers Ayatollah Khamenei solidarisiert zehntausende Anhänger des Mullah-Regimes. Und diese Rufe der Vergeltung wie Tod Amerika sollen die Massen mobilisieren, einen geschwächten Machtapparat stützen. Denn die Angriffe von den USA und Israel, die heute wie hier in Teheran verstärkt worden sind, zerstören Infrastruktur, töten Vertreter der Machtelite. Bereits gestern starben der Chef der Revolutionsgarden, der Verteidigungsminister und weitere hochrangige Stützen des Regimes. Oppositionelle Iraner im Land feiern dagegen schon in der Nacht den Tod des obersten Führers. Sie wollen eine Erneuerung des Landes, neue Politiker, eine andere Regierung.
Das Wichtigste zu wissen ist, dass das iranische Regime nicht eine vollends personalisierte Diktatur ist, sondern es ist ein sehr resilientes System, wo auch eingepreist ist, dass Führungspersönlichkeiten ausfallen können, ausgeschaltet werden können.
Auch heute bombardierte der Iran als Vergeltung US-Stützpunkte in verschiedenen Golfstaaten. Noch scheinen die alten Machtstrukturen des Iran stabil. Diese wollen die Eskalation des Krieges in der Region. Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran handeln mit Entschlossenheit, um die Stützpunkte des Feindes zu zerstören. Und sie werden weiterhin Maßnahmen ergreifen und die Feinde wie immer frustrieren. Diese Bilder des amerikanischen und israelischen Militärs sollen die Wucht der heutigen Angriffe auf den Iran dokumentieren. In Teheran soll ein ganzer Gebäudekomplex der Regierung zerstört worden sein. Der Iran bestätigt die Angriffe, doch gibt es keine verlässlichen Informationen zu Opfern und Schäden.
Und da ist wirklich entscheidend, wie sich das in den nächsten Tagen, Wochen abspielen wird, weil Jubel auf den Straßen ist das eine, ob es gelingt, dann wirklich auch die Sicherheitskräfte, die Revolutionsgarden dazu zu bringen, die Seiten zu wechseln gewissermaßen, da wäre ich wirklich nicht so sicher.
Inmitten der Kämpfe heute ein überraschendes Statement des US-Präsidenten in dem amerikanischen Magazin Atlantic zum Iran. Sie wollen reden und ich habe zugestimmt, also werde ich mit Ihnen sprechen. Sie hätten es früher tun sollen. Sie hätten früher das geben sollen, was sehr praktisch und einfach zu tun war. Sie haben zu lange gewartet. Neue Gespräche miteinander? Die Einschläge in Teheran am Abend zeigen ein anderes Bild.
Und Katharina Willinger ist uns jetzt aus Istanbul zugeschaltet, beobachtet von dort die Lage. Viele innerhalb der Führung im Iran wurden ausgeschaltet. Zeigt sich das System dennoch stabil?
Also stabil würde ich das nicht nennen, denn ich glaube, das stellt das System schon vor eine große Herausforderung, wenn sozusagen der oberste Führer gleich am Tag 1 des Krieges umgebracht wurde. Aber man hat für so einen Fall schon vorgesorgt, also nicht erst jetzt in den letzten Wochen, sondern vermutlich schon seit Jahren. Es sollen für bestimmte Führungspersonen Ersatzleute bis in die 3., 4. Reihe ernannt worden sein. Aber, und das sehen wir ja auch an den Angriffen der Israelis, der Amerikaner und auch an den Statements aus diesen Ländern. Diese Angriffe sollen ja weiter geführt werden und sie sollen sich vermutlich auch weiter gegen die Führung im Land richten.
Wir sehen, wir haben es gerade auch im Film gesehen, Bilder von Freude und Jubel, aber auch eben Bilder von trauernden Menschen. Wie nimmst du die Stimmung im Iran nach Ayatollah Khamenei wahr?
Also das sind sehr viele verschiedene Gefühle, die die Menschen da, glaube ich, fühlen. Man muss immer wieder erläutern, warum freuen sich Menschen in dieser Dimension über den Tod eines anderen Menschen. Das liegt daran, dass ihn viele einfach mit diesen schrecklichen Menschenrechtsverbrechen in Verbindung bringen, die alle unter seiner Führung geschehen sind. Folter, Hinrichtung, die vielen Festnahmen, die vielen Toten. Jetzt zuletzt haben wir es wieder gesehen bei den Protesten im Januar. Da haben so viele Menschen, die gegen das Regime auf die Straße gegangen sind, mit ihrem Leben bezahlt. Deswegen auch die Freude, weil da bei vielen eine große Erleichterung einfach von ihnen gebrochen ist. Heute im Iran, aber auch im Ausland. Gleichzeitig haben viele natürlich Sorge vor dem, was passiert, Angst. Also es ist eine Mischung zwischen Hoffen und ja, Bangen, was da in den nächsten Tagen passiert. Es gibt ja auch Zahlen darüber, dass Zivilisten getötet wurden. Auch diese Gleichzeitigkeit des Krieges, die existiert ja, die NGO HRANA in den USA ist die ansässig, ist ein Menschenrechtsnetzwerk, auf die wir auch zurückgreifen, wenn es um getötete Protestierende geht. Also die sind regimekritisch. Die besprechen von mindestens 133 getöteten Zivilisten schon an Tag 1. Und das haben die Menschen vor Ort natürlich auch im Kopf. Also es ist eine angespannte, eine schwierige Situation. Und viele Menschen, die blicken jetzt auch in die zweite Nacht des Krieges mit einer Ungewissheit, was sie da in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen womöglich erwarten wird.
Danke für diese Einschätzungen, Katharina Willinger nach Istanbul. Und jetzt geht's nach Israel. Dort sind die Menschen seit gestern früh auch in ständiger Alarmbereitschaft. Und tatsächlich hält das Schutzschild über dem Land nicht alle Raketen aus Iran ab. In der Stadt Beit Shemesh sind heute mindestens 9 Menschen getötet worden. Sie hatten versucht, in dem Schutzraum einer Synagoge Sicherheit zu finden. Ja, Sophie von der Tann in Tel Aviv, nicht alle Angriffe also können abgewehrt werden. Was zeigt das?
Ja, das zeigt vor allen Dingen, dass es keine perfekte Luftabwehr gibt. Die gibt es eben einfach nicht. Das kommt auch immer wieder vor, dass Raketen trotz dieser sehr guten Abwehrsysteme hier durchkommen, einschlagen. In der vergangenen Nacht hier in Tel Aviv, heute eben unter anderem dort in der Nähe von Jerusalem. Wir haben das auch im vergangenen Krieg mit dem Iran im Juni 2025 gesehen. Sowas kommt immer wieder vor. Heute in der Nähe von Jerusalem kam noch hinzu, dass Menschen wohl sogar in einem Bunker getroffen wurden. Da soll jetzt überprüft werden, ob der funktionsfähig war. Also das zeigt, diese Raketen, die haben eine wahnsinnige Wucht und es besteht trotz guten Luftabwehrsystems immer eine Gefahr.
Ja, ständig Raketenalarm. Was macht das mit den Menschen? Stehen sie hinter dieser Militäraktion von Netanyahu?
Ja, ich frage das die Menschen hier immer wieder, auch gerade Menschen, die gerade aus zerstörten Häusern rauskommen mit Koffern, wo sie die letzten Habseligkeiten zusammengepackt haben aus ihren zerstörten Wohnungen. Die habe ich heute gefragt, wie seht ihr das? Wie schaut ihr auf diese israelischen Angriffe, die amerikanischen Angriffe auf den Iran? Und ich höre eigentlich von fast allen hier, doch, wir finden das trotzdem richtig. Das ist jetzt die Chance, dieses Regime ein für alle Mal auszuschalten. Und die Vorstellung ist ja, dass man, und so sagt das auch Netanyahu, Bedingungen schafft, damit sich Iranerinnen und Iraner dann selbst dieses Regimes entledigen können. Wie das allerdings genau funktionieren soll, das ist ziemlich unklar.
Ganz herzlichen Dank, Sophie von der Tann nach Tel Aviv. US-Präsident Trump zeigt bei den Luftschlägen gegen Iran die ganze Stärke seines Militärs. 2 Flugzeugträger mit ihren Verbänden und etliche weitere Kriegsschiffe der USA liegen in der Region. Von hier werden die Angriffe gestartet, die USA als Epic Fury bezeichnen, Operation epischer Zorn. Aber diese Angriffe könnten auch Zorn in den USA auslösen, wenn US-Soldaten sterben, was ja bereits geschehen ist, und wenn dieser Konflikt länger dauern sollte. Denn US-Präsident Trump hatte ja versprochen, keine Kriege zu beginnen, sondern sie zu beenden. Marion Schmickler.
Tag 2 im Krieg gegen den Iran. Und alle amerikanischen Medien diskutieren darüber, wie geht's weiter nach dem Tod von Ayatollah Khamenei. Was hat der amerikanische Präsident vor? Heute Nachmittag am Times Square. Hunderte, vor allem iranische Amerikaner, feiern den Tod des iranischen Führers. Danke, Donald Trump, rufen sie. Ihre Hoffnung? Ein Regimewechsel in Teheran, so wie Trump es will. Gestern und heute waren die besten Tage in unserem Leben. Zu hören, dass der Diktator, der 50.000 Menschen getötet hat, zur Rechenschaft gezogen wird. 50.000 Iranian people Ich hoffe, dass das Regime nach den Attacken, die gerade in der Islamischen Republik passieren, so schwach ist, dass es von den Menschen gestürzt werden kann. Doch wie wahrscheinlich ist das? Die Amerikaner bombardieren weiter iranische Ziele. 9 Kriegsschiffe seien schon zerstört worden, auch die Zentrale der iranischen Marine, so Trump. Es gibt neue Führungsfiguren in Iran, aber kein neues Regime. Für den Nahost-Experten Ross Harrison das wahrscheinlichste Szenario. Wenn das so bleibt, würde das bedeuten, dass die USA und Israel ihr Ziel, einen Regimewechsel herbeizuführen, nicht erreicht haben. Es sind dieselben Figuren, nur aus dem unteren Level des bisherigen Regimes. Donald Trump hatte sich am Wochenende in seine Residenz in Florida zurückgezogen. Erst vor einer Stunde meldet er sich mit einer ersten Bilanz. Man habe hunderte Ziele getroffen und werde weitermachen. Die Kampfhandlungen gehen rund um die Uhr weiter und sie werden weitergehen, bis wir alle unsere Ziele erreicht haben. Wir haben viele starke Ziele und die Iraner hätten vor 2 Wochen etwas unternehmen können, aber sie konnten sich nicht durchringen. Ross Harrison sagt, Trumps Möglichkeiten seien jetzt begrenzt. Es ist einfacher, einen Krieg zu vermeiden, einen Krieg zu beginnen, als einen Krieg zu beenden. Sobald der Konflikt eine Dynamik entwickelt, es darum geht, wer wie eskaliert, dann wird die politische Dynamik in Washington wichtig, aber sie entscheidet nicht darüber, wie der Krieg weitergeht. Der Präsident auf dem Weg zurück nach Washington. Trump steht mächtig unter Druck. Neue Umfragen zeigen, dass ein Großteil der Amerikaner seine Angriffe nicht unterstützt.
Ordnen wir das ein mit Gudrun Engel in Washington. Ja, die Folgen des Militärschlags auf Ziele in Iran könnten innenpolitisch für Trump eher zum Problem werden. Zumal, wenn er jetzt selbst davon ausgeht, dass es länger dauern wird. Warum geht Trump dieses Risiko ein?
Naja, das hat er gerade in diesem Video, das vor einer Stunde veröffentlicht wurde und aus dem wir ja gerade schon Auszüge gesehen haben, nochmal betont. Man könnte fast glauben, es geht ihm um die Ehre. Er sagt, er habe dem iranischen Volk versprochen, ihm zu Hilfe zu eilen und die Möglichkeit zu schaffen, dass das iranische Volk sich selbst ermächtigen könne, das Land wieder zu übernehmen, dem Mullah-Regime zu entreißen. Und er würde zu seinem Wort stehen und die Bedingungen dafür schaffen, auch wenn es länger dauere, zum einen. Und zum anderen gewandt an das amerikanische Volk auch hier das Versprechen zu sagen, wir haben mit dem Iran das Land, das den Terrorismus weltweit am meisten vorantreibt und sponsert. Und wir wollen diesen Terrorismus jetzt ein für alle Mal ausschalten. Das, sagt er, sei er nicht nur den aktuellen Amerikanerinnen und Amerikanern schuldig, sondern auch den Folgegenerationen. Das heißt, er argumentiert sehr stark in diese Richtung. In dem Zusammenhang hat er auch noch mal dazu aufgerufen, dass die Revolutionsgarden ihre Waffen niederlegen sollen, um dem Tod zu entgehen und Straffreiheit zu bekommen. Also all das deutet doch darauf hin, dass er sehr stark darauf aus ist, jetzt wirklich einen Regimewechsel herbeizuführen. Anfang des Abends hatte er gesagt, er würde auch einem Gespräch mit den aktuellen Führern im Iran zustimmen. Allerdings nach dieser Botschaft ist völlig schleierhaft, was so ein Gespräch bringen soll.
Ja, ohne Risiko ist das Ganze nicht. Wie verwundbar sind die USA im Nahen Osten mit ihren Stützpunkten, aber auch mit den Flugzeugträgern?
Ja, die Schwierigkeit ist, dass es so viele, so kleine Stützpunkte auch sind, die man sehr schwer nur mit Luftabwehr schützen kann. Beim ersten Schlag gegen den Iran im vergangenen Juni hat der Iran danach ja vor allem Al-Udeid den größten Luftwaffenstützpunkt in Katar ins Auge genommen. Da war der Präsident kurz vorher noch mit uns Journalisten zu einer Pressereise gewesen. Da hat die Luftabwehr funktioniert. Jetzt klappt das offenbar nicht überall. Die USA bestätigen, die ersten 3 Toten sollen Soldaten. Der Präsident hat den Familien sein Beileid ausgesprochen. In Combat, also in Kampfhandlungen verwickelt, heißt es da. Näheres wissen wir darüber nicht, denn erst müssen die Familien offiziell informiert werden, bevor es Details gibt. Das ist dann immer die Situation, wo dann 2 Uniformierte an der Tür klingeln und eben die schlechte Nachricht überbringen. Donald Trump hat aber die Amerikaner auch schon darauf eingestellt, dass es weitere tote amerikanische Soldaten geben kann.
Die Militäraktion der USA löst auch anti-amerikanische Proteste aus, etwa in Pakistan, in Karachi vor dem US-Konsulat und im Norden des Landes kamen mindestens 22 Menschen ums Leben. Gudrun, wie groß ist die Sorge um die Sicherheit von US-Bürgern?
Diese Sorge ist sehr groß. Das US-Außenministerium hat eine weltweite Sicherheitswarnung rausgegeben. Reisende sollen sich eintragen in Listen, damit man weiß, wo sie sich befinden. Man soll große Ansammlungen, Menschenansammlungen und so weiter meiden. Das ist natürlich im Ausland vor allem ein Problem. Aber mittlerweile wächst auch die Sorge vor möglichen Einzelattacken und Anschlägen hier im Inland. Es gab heute eine Schießerei in Austin, Texas, und der Angreifer, der Schütze, hat ein Pullover getragen mit der Aufschrift Property of Allah, also Eigentum von Allah. Und es ist, gibt noch keine weiteren Hintergründe, aber tatsächlich steigt hier die Sorge, dass es Anschläge geben könnte im Inland und Ausland als Reaktion.
Danke für diese Einschätzungen, Gudrun Engel nach Washington. Und in Berlin hat sich am Nachmittag Bundeskanzler Merz zum ersten Mal vor Kameras zum Konflikt um den Iran geäußert. Auch mit Blick auf die Sicherheitslage, auf das Risiko von Vergeltungsschlägen hier in Deutschland.
Es gibt im Augenblick keine Erkenntnisse, dass wir von einer sehr großen Gefährdung ausgehen müssten. Aber wir behalten die Lage insgesamt auch über unsere Nachrichtendienste und über die Polizeidienste im Blick. Und es gibt eine hohe Aufmerksamkeit auch der Sicherheitsbehörden in Deutschland, vor allem von dem Gedanken geprägt, die Menschen im Lande zu schützen, unsere Infrastruktur zu schützen und auch diejenigen zu schützen, die sich in Deutschland aufhalten und auf eine bessere Zukunft in ihrem Heimatland, in Iran, hoffen.
Soweit Bundeskanzler Merz, der also aktuell von keiner sehr großen Bedrohung für Deutschland spricht. Anders sieht das in den Golfstaaten aus, in direkter Nachbarschaft Irans. Auch heute gingen dort die Angriffe aus Iran weiter. Das trifft Länder wie Oman, die Vereinigten Arabischen Emirate. Und Ziele sind dort nicht nur Militärstützpunkte der USA, sondern eben auch Hotels. Zudem ist seit gestern fast der gesamte Flugverkehr eingestellt. Davon sind nach Angaben des Deutschen Reiseverbands rund 30.000 Urlauber deutscher Veranstalter betroffen. Viele sitzen nun an Flughäfen fest und nicht nur dort. Alexander Stenzel berichtet.
Touristen in Panik, Feuerwehr, Krankenwagen. Ein Luxushotel ist in Dubai in Brand geraten. Mit Drohnen und Raketen greift Iran das Urlaubsland Vereinigte Arabische Emirate an.
Wir haben dann nur irgendwann auf einmal eine laute Explosion oder einen lauten Knall gehört und haben uns dann in die Richtung gedreht, wo das passiert ist, haben eine riesen Rauchschwarte gesehen, die nach oben aufgestiegen ist. Es war ein sehr komisches Gefühl, einfach zu wissen, dass man da 1 Kilometer davon entfernt ist, wo das Ganze passiert ist.
Die Strände sind verwaist. Nur sehr wenige Touristen und einige Einheimische wagen sich hier raus. Touristen werden sich daran erinnern, dass sie sich im Einflussbereich Irans befanden und zur Zielscheibe werden könnten. Meiner Meinung nach ist das genau der Grund, warum die Golfstaaten sich gegen einen Angriff auf den Iran eingesetzt haben. Nun ist das Image der Emirate als sicheres Urlaubsziel angeschlagen. Der Dubai International Airport, einer der verkehrsreichsten und umsatzstärksten Flughäfen der Welt. Nach einem iranischen Angriff gestern hat er seinen Betrieb eingestellt. Aber nicht nur im Tourismus ist der Schaden groß. Iran hat auch die Straße von Hormuz, wichtiges Transportnadelöhr am Golf, ins Visier genommen und heute einen Öltanker und 2 weitere Schiffe getroffen. Der Verkehr ist praktisch eingestellt. Vor der Meerenge stauen sich die Schiffe. Der ökonomische Schaden für die Weltwirtschaft könnte immens sein. Von hier wurden bislang rund 20% des weltweiten Öl- und Flüssiggasbedarfs exportiert. Iran treibe den Preis für diesen Krieg gezielt in die Höhe. Sie versuchen, mit dieser Dynamik Druck zu erzeugen, damit die Golfstaaten zu den Vereinigten Staaten gehen und sagen, hört bitte auf mit diesem Krieg. Aber in Wirklichkeit hat das den gegenteiligen Effekt. Es gibt einfach keine Sympathie mehr für das iranische Regime. Aus Sorge um die Stabilität in der Region hatten die Golfstaaten vor einem Krieg der USA gegen Iran gewarnt. Oman hat sogar bis zuletzt zwischen Iran und den USA vermittelt. Angegriffen hat der Iran die Golfstaaten trotzdem. Die Emirate fingen nach eigenen Angaben bis heute Nachmittag mehr als 160 Raketen und 540 Drohnen der Iraner ab. Bislang scheinen die Schutzschirme der Golfstaaten zu funktionieren. Nur selten geht etwas durch wie hier in Katar. Insgesamt sind am Golf bisher laut Behörden 5 Menschen durch iranische Angriffe getötet worden. Mehr als 120 wurden verletzt.
Tag 2 der Angriffe der USA und Israels auf den Iran und der Gegenschläge. Clemens Fehrenkotte vom Bayerischen Rundfunk hat dazu folgende Meinung.
Steht jetzt das Ende des Regimes bevor? Jetzt nach der Tötung des greisengrausamen Revolutionsführers Ayatollah Khamenei und seiner Militärspitze? Die Hoffnung ist groß. Iraner im In- und Ausland jubeln. Und viele von uns sagen heute Abend, zu wünschen wäre es dem 90-Millionen-Volk. Doch die Hoffnung ist trügerisch. Für den Machtwechsel müsste die Bevölkerung schon selbst sorgen, so Trump. Und zwar dann, wenn er und seine Verbündeten fertig sind. Trump setzt auf einen raschen Erfolg. Er will sich schnell zum Sieger erklären. Denn der Geduldsfaden seiner Anhänger für eigenmächtig begonnene Kriegseinsätze ist inzwischen ziemlich dünn. Israels Premierminister Netanyahu hofft hingegen, von Trump mehr Zeit zu bekommen. Zeit, um sein jahrzehntelanges Ziel zu erreichen, das Mullah-Regime zum Einsturz zu bringen und damit den Erzfeind auszuschalten. Die Frage ist allerdings, wenn das gelingt, wer schützt dann die iranische Bevölkerung vor den Überresten des arg angeschlagenen Regimes? Vor den Schlägertrupps und Revolutionsgardisten, die es noch gibt? Trump etwa oder Netanyahu? Wohl kaum. Es gibt eben kein klares strategisches Ziel der USA, wie es denn nach einem Ende ihres Angriffs im Iran weitergehen soll. Schon jetzt ist zu sehen, die Erben Khamenei's tun alles, um an der Macht zu bleiben und um sich an Israel, den USA und den arabischen Nachbarstaaten zu rächen. Kein Zweifel, der War of Choice, der Krieg der Wahl, den Washington und Jerusalem begonnen haben, birgt gewaltige Risiken. Für uns alle.
Die Meinung von Clemens Fehrenkotte. Und wir kommen jetzt zum Sport und damit zum Fußball, zu dem eigentlich auch jeder eine Meinung hat. Fakten zu den Sonntagsspielen gibt es jetzt bei dir, Ocker.
Genau so ist es. Und zum meteorologischen Frühlingsanfang blühte die Bundesliga an diesem 1. März gleich dreimal auf 3 Sonntagsspiele. Ja, und für den VfB Stuttgart ist diese Fußballwoche auf jeden Fall optimal zu Ende gegangen. Am Donnerstag ins Achtelfinale der Europa League eingezogen und heute in der Liga souverän gegen Wolfsburg gewonnen. Stuttgart macht es sich langsam gemütlich auf einem Champions League Platz. Alles bestens also bei den Schwaben, alles doof dagegen in Wolfsburg. Nach der Niederlage mehr Abstiegskampf denn je und überhaupt.
Wolfsburgs Trainer Daniel Bauer ratlos. 0:4 gegen Stuttgart, sein Team 2026 noch ohne Sieg. Tabellenplatz 17, direkter Abstiegsplatz.
Ja, es war brutal, weil wir leider heute auch heute wieder Fehler gemacht haben oder Dinge gemacht haben, die nicht zu unserem Plan gehörten, weil wir uns nicht aufgeopfert haben in der ersten Halbzeit, weil wir nicht den Extrameter gegangen sind, weil wir unseren Kollegen nicht unterstützt haben.
Ganz anders Stuttgart-Coach Sebastian Hoeneß, sein 100. Spiel als VfB-Trainer, einfach nur happy.
Es war gut anzuschauen, es war Spielfreude auf dem Platz und ja, wir haben uns dann auch zum Glück belohnt mit den Toren und ja, es war eine gute Teamleistung, auf der wir jetzt, was heißt aufbauen können oder die wir jetzt gerne mitnehmen können in die nächsten Wochen.
Nach 21 Minuten die schwäbische Führung, der starke Chris Führig, Demirovic und einmal mehr Dennis Undaff. Für den Nationalspieler ein ganz besonderer Treffer, sein 50. Pflichtspieltor für den VfB.
Dennis ist einfach eine Maschine, ich freue mich für ihn. Wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht gewusst mit dem 50. Tor, aber werde ich ihn gleich gratulieren.
Das 2:0, eine Demonstration der Stuttgarter Überlegenheit, die Wolfsburger als staunende Beobachter. 5 Stationen, vollendet von Jamie Leveling. Noch vor dem Wechsel das 3:0, nochmal Jamie Leveling. Der Rechtsfuß mit links. 3 Tore, pro Tor ein Bier, das Spiel früh entschieden. In der Nachspielzeit sogar noch der 4. VfB-Treffer Nicolas Nati stürzt die Wolfsburger endgültig in den Abstiegskampf.
Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir das gar nicht in unseren Kopf lassen. Also wir wissen um die Situation, wir wissen, wo wir stehen. Und Fakt ist aber auch, dass wir ja, so ein Stück weit unsere eigene Rallye fahren müssen. Das heißt, wir brauchen Siege, wir brauchen Punkte.
Wolfsburg fast ganz unten, der VfB Stuttgart weiter auf Kurs Champions League.
Ja, ein begehrtes, weil lukratives Ziel, diese Champions League. Auch Leipzig will sich am liebsten auf direktem Wege zu diesem Ziel navigieren und bleibt den Stuttgartern auf den Fußballfersen. Leipzig korrigierte einen Rückstand beim zuletzt heimstarken HSV zu einem 2:1-Sieg. Damit geht eine beeindruckende Serie weiter. Noch nie hat RB gegen einen Aufsteiger verloren. 40 Mal in Summe. Das ist Rekord.
Am Ende jubelt Leipzig. Dabei beginnen die Gegner aus Hamburg selbstbewusster. Nach 22 Minuten schnelles, direktes Umschaltspiel. Über Königsdörfer. Und Mikkel Brenzes kommt der Ball zu Fabio Vieira, der sehr viel Platz hat und trifft. 1:0, die verdiente Führung der Gastgeber. Das alles ist so gar nicht nach dem Geschmack von RB-Coach Ole Werner. Aber sein Team kommt anschließend besser in die Partie. 36 Minuten rum und das ist etwas für Fußballfeinschmecker. Romulo, fast abgedrängt, mit der Hacke erfolgreich. 1:1, der sehenswerte Ausgleich durch den Brasilianer. Tor des Monats verdächtig. Kurz nach der Pause leistet sich der HSV dann diesen Fehler im Aufbau, den Leipzig eiskalt ausnutzt. Jan Diamandé, nicht zu stoppen. Die Führung für RB nach 50 Minuten, das Spiel gedreht. Dann in der 61. Minute dieses Handspiel vom Hamburger Remberg im Strafraum. Die Folge Strafstoß RB. Romulo gegen Daniel Heuer-Fernandes und der HSV-Torwart bleibt Sieger. Allerdings ohne große Folgen. Es bleibt am Ende beim 2:1 für Leipzig.
Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft und auch mit dem Ergebnis, weil hier haben schon andere Top-Mannschaften auch federn lassen und wir haben es nicht getan. Das ist sehr, sehr gut von meiner Mannschaft.
Leipzig schlägt auch den HSV und behält die weiße Weste gegen Aufsteiger.
Ja, und dann gab es heute auch noch das Duell um Platz 7, der ja möglicherweise auch noch für die Teilnahme am Europacup berechtigt. Und um diesen Platz kloppen sich Frankfurt und Freiburg. Mit dem Sieg heute arbeitet sich die Eintracht vorbei an den Freiburgern. Ein wichtiger Sieg und ein Spiel, das mit einem Schreckmoment begann.
Es sind gerade mal 20 Sekunden gespielt in Frankfurt, als Eintracht-Keeper Kaua Santos verletzt am Boden sitzt. Ein Schockmoment nach diesem harten Einsteigen von Freiburgs Matanovic. Santos muss raus, für ihn kommt Michael Zetterer. Sofort in der ersten Aktion eine Verletzung des Torhüters. Vielleicht sollten wir in Zukunft in die Kirche gehen und beten. Das ist absolut nicht normal, was uns passiert. Im ersten Durchgang passiert ansonsten nicht viel. Die Eintracht in Rot und Schwarz mit Nathaniel Brown und Johnny Burkhardt im Nachfassen. Frankfurt ist leicht überlegen, die beste Möglichkeit aber hat der SC Freiburg. Igor Matanovics Pfostenkopfball landet glücklich in den Armen von Michael Zetterer.
Wenn ich allein an meine Chance denke, ein bisschen mehr Glück, geht der Ball rein und dann sieht das Spiel wahrscheinlich auch ganz anders aus.
In der 64. Minute bringt ein Wechsel die Vorentscheidung. Eintrachts Faris Shaibi kommt und er trifft nur 42 Sekunden später mit seinem ersten Ballkontakt zum 1:0. Eine Einwechslung, die voll aufgeht. Frankfurt verdient in Führung. Ich habe ihm jetzt nicht gesagt, dass er sofort ein Tor schießen soll. Meine Aufgabe ist es, die Jungs gut einzustellen und ihnen all ihre Möglichkeiten auf dem Platz zu zeigen. Und Shaibi bedient in der 81. sogar noch Jean-Matteo Bahoya. Bahoya lässig per Lupfer. Frankfurt gewinnt nach Verletzungsschock in der Anfangsphase, am Ende verdient mit 2:0. Die Eintracht zieht in der Tabelle an Freiburg vorbei und hält weiter Kontakt zu den internationalen Plätzen.
Und 10 Spieltage vor Schluss sieht die Tabelle so aus. Die Bayern auf dem Weg zur nächsten Meisterschaft. Hoffenheim und Stuttgart auf den Champions-League-Plätzen. Leipzig ist Fünfter. Frankfurt und Freiburg, gerade schon gehört, tauschen die Plätze. Der HSV ist Elfter, klingt gut. Aber Achtung, auch nur 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Dort steht aktuell Werder Bremen. Und auf den direkten Abstiegsplätzen finden wir Wolfsburg und Schlusslicht Heidenheim. Ja, und zum Schluss noch ein kurzer Einkehrschwung zu unserer Skikanone Emma Eicher. 2 Silbermedaillen hat sie ja bei den Olympischen Winterspielen gewonnen. Die Spiele waren natürlich das absolute Highlight in dieser Saison. Aber Emma Eichers Höhenflug, der geht einfach weiter. Dieses Wochenende zum Beispiel bei den Weltcups im Super-G in Andorra.
Emma Eicher steht wieder auf dem Podest. Wie schon am Vortag gelingt ihr über die Adlerpiste in Soldeo ein Fabellauf. Eine direkte Linie, viel Risiko. Erst im mittleren Teil lässt sie Zeit liegen und verschenkt den nächsten Sieg. Geschlagen geben muss sie sich nur von der Italienerin Sofia Goggia. Doch der 2. Platz in Andorra bringt Eicher wichtige Punkte. In der Gesamtwertung verkürzt der Shootingstar ihren Rückstand auf Michaela Schifrin. Kira Weidle-Winkelmann hingegen freundet sich mit der Strecke nicht an. Sie beendet das Wochenende mit einem 14. Platz. Das Maß aller Dinge im deutschen Speedteam bleibt die junge Emma Eicher.
Und wir schauen am Ende unserer Sendung noch auf die kommende Woche und fragen nach bei Stefan, welches Wetter bringt die uns?
Ja, Susanne, auf jeden Fall eine ruhige und entspannte Wetterwoche. Wir haben nämlich Hochdruckeinfluss, wir haben März und wir sind meteorologisch im Frühling. Passend dazu gibt es auch die passenden Temperaturen. Die kommen nämlich aus Südwesten zu uns. Die sind entsprechend mild bis sehr mild, wie wir hier an den gelben und orangenen Farben sehen. Da wird sich bis einschließlich Mittwoch, Donnerstag nichts dran ändern. Heute Nacht überquert uns ein schwacher Tiefausläufer, vor allen Dingen im Norden unseres Landes, mit dichten Wolken. Da fallen noch mal ein paar Tropfen, viel ist das nicht. Im Süden haben wir einige zähe Nebelfelder, die brauchen eine Weile, bis die verschwunden sind. Ansonsten für die meisten viel Sonnenschein und vor allem trocken. Die Temperaturen gehen in der kommenden Nacht zurück auf Werte zwischen 7 Grad im Emsland und minus 3 Grad an der Neiße und im Bayerischen Wald. Morgen tagsüber erwarten wir 9 Grad auf Rügen und bis zu 18 Grad den Rhein entlang zum Vergleich. Normal für diese Jahreszeit wären jetzt Höchstwerte zwischen 5 und 11 Grad. Die weiteren Aussichten, es geht mit ruhigem Hochdruckwetter weiter. Der Nebel, der breitet sich allerdings noch ein kleines bisschen weiter aus.
Hochdruck klingt gut. Vielen Dank, Stefan. Und das waren die Tagesthemen für heute. Morgen begrüßt Sie hier dann Jesse Wellmer. Wir wünschen einen schönen Abend.
Und einen guten Start in die neue Woche für Sie.
Tschüss.
Tschüss.